Hören Sie es? Sie hören ins Innere der Erde hinein. Sie hören einen Vulkanausbruch. Vielleicht auf Hawaii oder in Japan. Die gewaltige Eruption schickt enorme Druckwellen tausende von Kilometern durch die Erde. Erdbeben dagegen erzeugen andere seismische Wellen und dadurch andere Töne. Jeden Tag zeichnen weltweit über 300 seismologische Messstationen die Wellen von über 9000 Erdbeben auf. Nur wenige Beben sind allerdings so stark, dass wir ihre Druckwellen direkt spüren können. Wieder andere Geräusche entstehen durch die ständigen Verschiebungen der sieben Kontinentalplatten der Erde. Die stoßen aneinander, türmen sich übereinander, ducken sich untereinander weg und erzeugen dabei typische Druckwellen. Auch die laufen tausende von Kilometern durch die Erde und werden dann von seismologischen Messstationen aufgezeichnet. Die Druckwellen erscheinen als schwarze Striche auf einem Seismographen, einem Erdbebenschreiber.
Geräusche aus dem Innern der Erde kann das menschliche Ohr nicht wahrnehmen, denn sie sind bis zu 2000 Mal tiefer als der tiefste Ton, den das menschliche Ohr gerade noch hören kann. Warum hören wir die Geräusche dennoch?
Der Geophysiker Frank Scherbaum und der Komponist Wolfgang Loos haben die seismischen Daten analysiert, die schwarzen Striche auf den Seismographen. Sie unterzogen sie komplizierten mathematischen Verfahren und transponierten sie schließlich mit ausgeklügelter Tontechnik in den für uns Menschen hörbaren Bereich. So schufen sie die Sinfonie Inner Earth. Geophysiker nutzen seismologische Daten normalerweise nicht, um daraus Symphonien zu komponieren. Sie horchen in den Erdball hinein, um aus den verschiedenen Druckwellen von Vulkanausbrüchen, Erdbeben und Plattenverschiebungen Informationen über das Innere der Erde zu erhalten. Sie wollen wissen, wie die Erde hunderte, ja tausende von Kilometern unter uns beschaffen ist.
Im Geoforschungszentrum Potsdam schaut sich der Geophysiker Christoph Sens-Schönfelder die seismischen Signale sehr genau an.
Seismologen messen als eine sehr wichtige Eigenschaft der geologischen Materialien die Geschwindigkeit, mit der sich seismische Wellen darin ausbreiten. Und typischerweise wird also diese Geschwindigkeit dadurch gemessen, dass man ein Erdbeben hat, man zeichnet die Wellen an verschiedenen Stationen auf und kann dann rekonstruieren, wie schnell die Welle gelaufen ist.
Seismische Wellen sind wie Schallwellen. Sie laufen in unterschiedlichem Material unterschiedlich schnell.
Schall verbreitet sich in Luft mit 340 Meter pro Sekunde, erreicht in Wasser aber bereits 1500 Meter pro Sekunde. In Granit sind es beachtliche 5 Kilometer. Die Schallgeschwindigkeit in Luft kann man am besten nutzen, um festzustellen, wie weit ein Gewitter noch entfernt ist. Man zählt nach einem Blitz einfach die Sekunden, bis der Donner einsetzt. Wenn der Donner 3 Sekunden nach dem Blitz grollt, ist das Gewitter ungefähr 1 Kilometer weit entfernt.
Seismische Wellen verhalten sich weitgehend wie Schallwellen, nur eben nicht in Luft, sondern in Gestein.
Seismische Wellen laufen im Gestein der Erdkruste, das sind die ersten 70 Kilometer unter uns, zwischen 5 und 7 Kilometer pro Sekunde. Wenige 100 Kilometer tiefer, im Erdmantel, sind es bereits über 8 Kilometer pro Sekunde. Am schnellsten aber sind die Druckwellen im unteren Erdmantel, der bis zu 2900 Kilometer Tiefe hinabreicht. Dort bringen sie es auf fast 14 Kilometer pro Sekunde. Das sind 50.000 Stundenkilometer. Wenn auf Hawaii ein Vulkan ausbricht, dann registrieren Seismographen im 12.000 Kilometer entfernten Deutschland seine seismischen Wellen bereits nach 30 Minuten.
Geophysiker Sens Schönfelder profitiert von geologischen Schocks wie Vulkanausbrüchen. Er nutzt dessen seismische Wellen, um damit in die Tiefe der Erde hinabzuschauen.
Als maßgebliche Eigenschaft des Mediums benutzen wir die seismische Geschwindigkeit. Also die Geschwindigkeit, mit der sich die Schallwellen ausbreiten. Und diese Geschwindigkeit, die variiert, je nachdem, was für ein Material im Untergrund sich befindet, ob wir in einem Sedimentbecken sind oder ob es ein Gebirge ist. Und sie nimmt auch mit der Tiefe hinzu. Und das sind die wichtigen Informationen, die wir über die Struktur unserer Erde bekommen.
Seismische Wellen laufen auf ihrem Weg durch die Erde, durch verschiedene Arten von Gestein. Dabei verändern sie ihre Geschwindigkeit, je nach Gesteinsart. An manchen Gesteinsschichten werden die Wellen zu einem Teil zur Erdoberfläche reflektiert. Der Rest wandert durch das Gestein hindurch, bis eine noch tiefere Gesteinsschicht auch diese Wellen reflektiert. Seismographen an der Erdoberfläche zeichnen all diese Wellen auf. Aus den verschiedenen Geschwindigkeiten der Wellen können Geophysiker genau berechnen, welche Gesteinsschichten sich in welcher Tiefe befinden. So konnten sie ein Modell des Inneren unserer Erde entwickeln. Ganz oben liegt die Erdkruste. Sie ist etwa 70 Kilometer dick. Dann beginnt der Erdmantel. Der reicht bis zu 2900 Kilometer hinab. Es folgt der äußere Erdkern und ab etwa 5000 Kilometern Tiefe der innere Erdkern.
Der Seismologe Trond Rüberg arbeitet ebenfalls am Geoforschungszentrum Potsdam. Sein Spezialgebiet sind die oberen 70 Kilometer der Erde, die Erdkruste. Auch Rüberg nutzt Geräusche, Töne aus der Tiefe der Erde.
Wir benutzen hier seismische Verfahren, um den Aufbau der Erde zu erkunden. Dafür kommen im Wesentlichen zwei verschiedene Verfahren zum Einsatz. Das eine sind passive Verfahren, wo man wartet, bis Erdbeben stattfinden. Die Erdbeben senden Wellen aus und man versucht mit diesen Wellen Strukturen in der Erde abzubilden. Das heißt, man stellt an bestimmten Stellen auf der Erde Stationen auf und wartet auf die Erdbeben. Das kann manchmal auch sehr lange dauern.
Um nicht ewig auf das nächste Erdbeben warten zu müssen, verwenden Seismologen wie Rüberg noch eine zweite Methode, in die Erde hineinzuschauen.
In unserer Arbeitsgruppe hier am GFZ arbeiten wir mit sogenannten aktiven Quellen. Das heißt, wir machen unsere Erdbeben selbst. Wir verwenden kleinere bis mittlere Mengen von Sprengstoff, der in Bohrlöchern deponiert wird und zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Detonation gebracht wird. Vorher haben wir natürlich unsere seismologischen Stationen aufgebaut, die in etwa einem Mikrofon entsprechen, was wir in die Erde eingegraben haben, um den Knall von der Explosion aufzuzeichnen. Es sind sehr, sehr empfindliche Geräte, aber das Prinzip ist sehr ähnlich dem eines Mikrofons.
Löcher in die Erde zu bohren und darin Sprengstoff zu zünden, ist die aktive Methode der Seismologie, wenn gerade keine Erdbeben beben.
Ausgestattet mit Spezialmikrofonen und Dynamit nahm sich das Team um Rüberg vor, eine der großen Fragen der Geologie zu beantworten. Warum zerfiel Pangäa? Vor 130 Millionen Jahren gab es auf der Erde nur einen einzigen Superkontinent, Pangäa. Er enthielt die gesamte Landmasse unseres Planeten. Pangäa war riesig. Warum zerfiel es?
Also vor 130 Millionen Jahren war Südamerika und der afrikanische Kontinent mal zusammen. Und damals haben Prozesse dazu geführt, dass dieser zusammenhängende Kontinent sich gespalten hat und sich auseinanderbewegt hat. Und im Rahmen eines Schwerpunktprogrammes haben wir umfangreiche Messungen gemacht, mit denen wir mit Schallwellen versucht haben, den Aufbau der Erde bis hin zu 50 Kilometer Tiefe ungefähr zu verstehen, um letztendlich ein Gefühl zu kriegen, welche Prozesse sind damals vor 130 Millionen Jahren abgelaufen, die dazu führten, dass sich der Kontinent geteilt hat und der Atlantik geöffnet hat.
Eine Antwort auf seine Frage hoffte Rüberg in Afrika zu finden, an einem Ort, an dem es sehr still war, wo kaum ein Mensch lebte, damit kein Geräusch seine Tonaufnahmen störte.
In dem Zusammenhang haben wir im Norden von Namibia, einem sehr menschenleeren Gebiet, die Namibwüste, mehrere Wochen lang Experimente durchgeführt, haben Bohrlöcher gehabt, in denen wir Sprengstoff deponiert haben und haben über hunderte Kilometer hunderte Stationen aufgebaut, alles koordiniert und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt kam der große Moment, wo der Sprengstoff zur Detonation gebracht wurde. Wellen breiteten sich aus in die Tiefe der Erde, kamen nach oben wieder und wurden von unseren Geräten registriert.
5, 4, 3, 2, 1.
Wir sind mit unseren Geräten so empfindlich, dass wenn man in 100 Meter Entfernung ganz langsam vorbeischleichen würde, würde man starke Ausschläge erzeugen.
Was manchmal zu Problemen führte.
Die Namib-Wüste ist berühmt dafür, dass dort Populationen von Wüstenelefanten leben. Die Elefanten sind zum Teil neugierig, zum Teil haben die Elefantenmütter ihre Elefantenbabys und die verteidigen die.
Wenn die riesigen Tiere an einem seismischen Mikrofon vorbeimarschierten, hörte sich das an wie ein mittleres Erdbeben. Trotz Elefanten und vorbeischleichenden Einheimischen fand Rybaks Team durch die künstlich erzeugten Erdbeben heraus, warum der Superkontinent Pangea vor etwa 130 Millionen Jahren in mehrere Kontinente zerbrach.
Die Grundvorstellungen dafür sind so, dass man annimmt, dass sich im Erdmantel, also 50 Kilometer und tiefer, bis mehrere tausend Kilometer tief, dass sich dort Gesteinsmassen aufgrund von Temperaturunterschieden bewegen. Man muss sich vorstellen, es kommt also eine heiße Gesteinsblase, nennt sich Plume. Aufgrund der höheren Temperatur steigt die im Erdmantel nach oben. So, und man muss sich vorstellen, dass diese nach oben steigenden Massen natürlich einen gewissen Druck auf die Erdkruste, das heißt den äußersten 30, 40 Kilometer dicke Schale der Erde, ausüben und es eben zu einem Aufbrechen kommen kann. Und das Material, was von unten nach oben weiterströmt, schiebt praktisch an diesem Riss die beiden Platten auseinander. Und wir haben eben versucht, mit unseren Experimenten zu zeigen, ist das eine wahrscheinliche Hypothese oder ist das sehr unwahrscheinlich?
Und ist Rybaks Hypothese nun wahrscheinlich oder nicht? Hat eine heiße Gesteinsblase Pangea auseinandergesprengt?
Es ist wahrscheinlich. Es passt sehr gut zusammen. Es ist wie meistens in der Wissenschaft so, dass man vorher Fragen hat, man kriegt Antworten drauf und es entstehen zeitgleich neue Fragen.
Auch die neuen Fragen wird Trond Rybak sicherlich irgendwann mit seinen aktiven seismologischen Blicken in den Erduntergrund beantworten wollen. Aber nicht nur Forscher interessieren sich für die Messkünste der Geophysiker, auch knallharte Geschäftsleute.
Mit der Öffnung des Atlantiks sind im ozeanischen Bereich große Sedimentbecken entstanden, die also auch sehr viel Erdgas und auch Erdöl beinhalten.
Auch Firmen nutzen Sprengungen, um Erdöllagerstätten zu finden oder andere Bodenschätze, Edelmetalle wie Gold oder die begehrten Metalle der seltenen Erden. Solch künstliche Erdbeben aber kosten viel Geld und Zeit. Teilweise müssen Tausende von Bohrlöchern gebohrt werden, um auch nur ein einziges Ölfeld zu entdecken. Vielleicht gibt es eine noch weniger aufwendige, weitaus billigere Methode, in die Tiefe der Erde zu schauen.
Wenn Sie den Verstärker Ihrer Stereoanlage einschalten und keinen Radiosender wählen und keine CD einlegen, dann hören Sie das Rauschen des Verstärkers. Aber was genau rauscht da?
Was da rauscht, sind die Atome, aus denen der Verstärker besteht. Sie zittern.
Myriaden von Atomen in allen Materialien zittern. Dauernd. Sie bewegen sich in Gasen wie der Luft, die wir atmen, in Flüssigkeiten wie dem Wasser, das wir trinken, in festen Körpern wie dem Verstärker. Und dieses Zittern wird umso stärker, je höher die Temperatur des Materials ist, und es wird schwächer, je kälter es ist. Wir empfinden schwaches Atomzittern als Eiseskälte und starkes Zittern als Hitze. Deshalb nennen Wissenschaftler das Zittern der Atome auch thermisches Rauschen.
Na und? Was nützt uns dieses Rauschen?
Im Jahre 2001 nahm der US-amerikanische Physiker Richard Weaver mit sehr empfindlichen Mikrofonen das thermische Rauschen der Atome in einem Metallblock auf und entdeckte so, dass er in das Innere dieses Metallblockes hineinschauen konnte, wie mit Röntgenstrahlen. Das Rauschen offenbarte störende Spannungen im Metallblock und winzige Risse. Sofort spekulierten Physiker, dass sie nun sehr einfach Fehler in Mikrochips entdecken könnten oder Materialbrüche in Stahlträgern, dass sie Gebäudeschwingungen erfassen und so das Risiko von Erdbeben abschätzen könnten, einfach indem sie dem Zittern der Atome lauschten.
Manche Geophysiker träumten nun davon, den Aufbau der Erdkruste Dutzende, Jahrhunderte von Kilometern unter uns analysieren zu können und bis ins Detail zu erkennen, welche Schätze dort unten verborgen sind. Sie mussten ja nur das Zittern der Atome dort unten analysieren.
Ja, das wäre natürlich schön, wenn man sozusagen bei der Erde nur zuhören müsste, um zu lernen, was die einzelnen Materialien dort machen. Da ist man aber von der Empfindlichkeit her einfach viel zu weit weg.
Physiker Christian Enz erforscht thermisches Rauschen an der Universität Heidelberg. Warum können wir Atome nicht tief in der Erde zittern hören?
Es liegt daran, dass die thermische Bewegung natürlich nur ganz kleine Ausschläge verursacht. Ja, also das sind im Festkörper, wenn man festes Material hat, eben nur Größenordnung Atomdurchmesser.
Die Atome zittern gerade mal um ein Angström. Das ist ein 10-Millionstel Millimeter. Aber selbst dieses leise Rauschen können empfindlichste Mikrofone heute wahrnehmen. Allerdings nicht über Dutzende oder gar Hunderte von Kilometern hinweg tief in der Erdkruste. Noch steht die Erforschung des thermischen Rauschens ganz am Anfang. Aber wer weiß, vielleicht gibt es in einigen Jahren tatsächlich derart hochempfindliche Mikrofone, die das Zittern der Atome tief im Innern der Erde wahrnehmen können. Seit einigen Jahren gibt es eine weitaus einfachere und vor allem billigere Methode, in die Erde hineinzuschauen.
Man muss nicht auf Erdbeben warten oder Tonnen von Dynamit in die Luft jagen. Man zeichnet einfach auf, was sowieso Tag für Tag an Schallwellen vorhanden ist, das sogenannte Umgebungsrauschen.
Geophysiker Christoph Sens-Schönfelder vom Geoforschungszentrum Potsdam.
Wenn Sie auf der Straße stehen und es kommt ein LKW vorbei und fährt durch eine Straßenbahnschiene, dann merken Sie, dass es wackelt. Manchmal klirren sogar die Gläser im Schrank und das sind die akustischen Wellen, die angeregt von dem LKW dann durch den Untergrund laufen, sich in dem Gebäude fortsetzen und dazu führen, dass man merkt, dass der Untergrund tatsächlich schwingt.
Unsere Umgebung schwingt immer durch Autoverkehr, Baustellen oder natürliche Erschütterungen wie Stürme, Lawinen oder Hagel. Am wichtigsten aber sind die Wellen des Meeres.
Also Meeresrauschen, die Brandung, die an der Küste zu beobachten ist, aber auch die Interaktion von Wellen im tiefen Ozean. Und wir zeichnen dieses zufällige Wellenfeld an verschiedenen Seismometern auf und können daraus also das Signal rekonstruieren, als hätten wir irgendwo eine aktive Quelle benutzt.
Umgebungsrauschen ist kein lauter Knall, kein Grummeln eines Erdbebens, kein Donnern eines Vulkanausbruchs. Nur das stetige Rauschen des Meeres, das tiefe Rumpeln des Straßenverkehrs oder das Pfeifen wilder Stürme.
Heute haben Geologen gelernt, auch auf diese leiseren Töne der Erde zu hören, um in die Tiefe hinabschauen zu können.
Erdbeben sind nämlich glücklicherweise relativ selten. Und das heißt, da wir unsere Daten der Seismometer kontinuierlich abspeichern, landen in den seismologischen Archiven quasi 95% seismischen Rauschens. Das sind also Stunden von Aufzeichnungen, wo nichts wirklich passiert, sondern man nur das Umgebungsrauschen aufzeichnet. Und jetzt ist es also möglich, aus diesen 95% der Daten tatsächlich wertvolle Informationen zu gewinnen. Man kann also mit diesem Umgebungsrauschen Signale rekonstruieren, als hätte man Erdbeben gehabt.
Klingt erstaunlich einfach, ist es auch. Man musste nur drauf kommen.
Und diese Information, die kann man nun aus dem Umgebungsrauschen auch rekonstruieren, indem man das Umgebungsrauschen einfach an zwei Stellen mit einem Seismometer aufzeichnet. Und durch die mathematische Operation der Korrelation kann man dann die Geschwindigkeit, mit der sich das Signal von der einen Station zur anderen bewegt, rekonstruieren.
Hat man erst einmal die Geschwindigkeit der seismischen Wellen, dann kennt man auch das Material, aus dem der Untergrund besteht. Das Umgebungsrauschen hat noch einen wichtigen Vorteil.
Im Gegensatz zu Erdbeben oder künstlichen Quellen, die wir anregen, hat nämlich das seismische Rauschen den großen Vorteil, dass es zu jeder beliebigen Zeit verfügbar ist. Und damit hat sich quasi der Seismologie die vierte Dimension eröffnet. Wir können nicht nur die räumliche Verteilung der seismischen Geschwindigkeit rekonstruieren, sondern wir können beobachten, wie diese sich zeitlich verändert. Wir können also kleinste Veränderungen im Untergrund anhand der Veränderungen der seismischen Geschwindigkeit beobachten.
Mit Hilfe des Umgebungsrauschens können wir tatsächlich in die Vergangenheit unseres Planeten schauen.
Die Grundlage dafür wurde um das Jahr 1875 geschaffen, als die ersten funktionsfähigen Seismographen erfunden waren. Seitdem können wir seismologische Messungen auf Papier festhalten, sodass uns seitdem Daten über Straßenverkehr, Meereswellen, Stürme, aber auch über Vulkanausbrüche und Erdbeben zur Verfügung stehen.
Ja, wenn man sich ansieht, wie sehr die Daten, die wir archivieren, jetzt wertvoller geworden sind, dann kann man sich vorstellen, dass die Einführung dieser Methodik eine Revolution für die Seismologie bedeutet hat.
Wenn man all den verschiedenen seismischen Wellen, den Geräuschen der Erde, zuhört, erfährt man, wie unser Planet aufgebaut ist, wie seine verschiedenen Schichten, Erdkruste, Erdmantel, Erdkern, funktionieren. Wo sie Bodenschätze wie Erdöl oder seltene Metalle abgelagert haben, wie sie Erdbeben und Vulkanausbrüche hervorbringen, wo eventuell das nächste Beben bevorsteht. Vielleicht erfahren wir durch die Seismologie auch etwas über die Zukunft unserer Erde, nicht indem wir hinabblicken, sondern im Gegenteil, hinaufschauen ins Innere der Sonne.
Die Sonne schwingt und pulsiert wie so ein angeschlagener Wackelpudding im Wesentlichen.
Markus Roth ist Physiker am Kiepenheuer Institut für Sonnenphysik in Freiburg. Sein Spezialgebiet Helioseismologie. Er untersucht, wie Schallwellen durch die Sonne laufen.
Die Sonnenoberfläche hebt und senkt sich im 5-Minuten-Rhythmus um so etwa einen Kilometer. Und Teile der Sonnenoberfläche bewegen sich mal auf uns zu und bewegen sich mal von uns weg. Bewegen sich Teile der Sonnenoberfläche auf uns zu, so ist das Licht blau verschoben, was von diesen Bereichen ausgestrahlt wird. Während die Teile, die sich von uns eher wegbewegen, das Licht von diesen Teilen ist dann ins rote Spektrum verschoben. Und so können wir diese Schwingungen dann tatsächlich messen.
Sehen wie Wellen auf dem Meer kann man diese Sonnenwellen allerdings nicht. Denn
die Sonne hat ja einen Durchmesser von etwa 1,5 Millionen Kilometer. Das heißt, Ihnen fällt dieser eine Kilometer, wenn Sie so an den Himmel schauen, nicht auf.
Roth misst die Schwingungen aber nicht nur, sondern er macht sie mit besonderen technischen Verfahren auch hörbar.
Die Wellen, die durch die Sonne laufen, sind Schallwellen. Die entstehen, wenn Gasblasen aus der Tiefe der Sonne aufsteigen und an der Oberfläche laut zerplatzen. Mit Hilfe dieser Schallwellen kann Roth erkennen, was im Innern der Sonne passiert. Ob etwa Plasmaströmungen entstehen, die wiederum Magnetfelder verursachen, die an der Oberfläche als Sonnenflecken sichtbar sind. Manche dieser Sonnenflecken sind so groß wie unsere Erde. Sie können Sonnenstürme aus schnellen geladenen Teilchen verursachen, die auch die Erde erreichen können.
Kommt es zu einem starken Sonnensturm, der die Erde sehr stark trifft, kann es natürlich sein, dass gewisse Satelliten ausfallen. Nachrichtensatelliten, Fernsehsatelliten, Satelliten für unsere Telekommunikation, für Handys, für unser GPS, dann würde das jeder auch im Alltag merken. Und wenn ein starker Sonnensturm kommt, dann kann es auch passieren, dass wir einen Stromausfall haben. Und das würde dann uns schon sehr stark beeinflussen.
Mittlerweile gibt es so etwas wie eine Sonnenwettervorhersage, die uns vor starken Sonnenstürmen warnt. Ähnlich wie die Erdbebenfrühwarnstationen auf der Erde. Seit die Sonnenforscher durch die Analyse der Schallwellen in der Sonne wissen, wie unser Heimatstern im Innern aufgebaut ist und wie er funktioniert, seitdem können sie uns auch mehr über die Zukunft der Erde sagen.
In den vergangenen Milliarden Jahren ist unsere Sonne immer etwas größer geworden und ihre Oberfläche wurde heißer. In etwa 500 Millionen Jahren wird die Sonne so heiß sein, dass Leben auf der Erde nicht mehr möglich ist. Die Kernfusion im Innern der Sonne stirbt. Die Sonne wird sich zu einem roten Riesenstern aufblähen. Und ihre äußeren Atmosphärenschichten werden die Erde einhüllen. Sollten wir Menschen es schaffen, die nächsten 500 Millionen Jahre zu überleben, dann wäre das der geeignete Zeitpunkt, auf einen anderen Planeten umzusiedeln.
Noch also haben wir etwas Zeit. Noch können wir mehr über die Vorgänge im Innern der Sonne und der Erde in Erfahrung bringen. Unter anderem mit Hilfe all der Schallwellen, die Sonne und Erde durchqueren und uns erzählen, wie es tief unten aussieht.